Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wortschritte. Heute wieder eine Spezialausgabe zur Bundestagswahl und zwar mit
Christoph von Engelhardt, VKN mal.
Fangen wir einfach an. Los geht's.
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz.
Hallo Christoph, stell dich doch bitte mal kurz vor.
Ich bin Christoph von Engelhardt, seit etwas mehr als 2 Jahren Vikar in der evangelischen Stadtkirchengemeinde Mahl.
Vikar, was ist das?
Das ist die Ausbildung zum Pfarrer. So wie die Lehrerin oder der Lehrer durchs Referendariat muss und unter Aufsicht Praxis sammeln kann, darf der Vikar in der Gemeinde auch schon Gottesdienste halten, taufen, beerdigen, aber eben unter Aufsicht und da alles ausprobieren, was man für den Pfarrberuf so braucht.
Wie lange dauert die Ausbildung?
2,5 Jahre.
Und du bist jetzt schon wie lange dabei hier in Mahl?
2 Jahre und 4 Monate.
Das heißt, du bist ja bald fertig?
Ja, Ende März ist fertig.
Und dann?
Dann geht's weiter in ein halbes Jahr Pause und dann hoffentlich in den Fahrdienst im Münsterland.
Also du weißt noch gar nicht genau, wo es hingeht?
Nein.
Können wir damit rechnen, dass du vielleicht auch bei uns bleibst? Im evangelischen Kirchenkreis?
Leider nicht. Ich bin familiär sehr in Münster verwurzelt. Deshalb würde ich gerne in die Gegend zurückkommen.
Du bist ein Münsterländer.
Ja, also meine Frau und ich sind Wahlmünsterländer, aber da sehr beheimatet jetzt.
Warum hast du dich für den Beruf entschieden?
Viele, viele Gründe. Also ein Hauptgrund ist, ich finde es eine wunderbare Aufgabe, Menschen mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen und sie zu begleiten an den Punkten im Leben, wo es richtig darauf ankommt, Begleitung zu haben. Also wenn ein Kind geboren wird, wenn jemand verstirbt, dann finde ich es wichtig, dass jemand da ist, der genau dafür da ist und genau dafür ausgebildet ist.
Ja. Was hast du gedacht, als der neue US-Präsident, na, der alte US-Präsident, der US-Präsident, sich als den von Gott gesandten neuen Erlöser, Messias betitelt hat?
Ja, ich würde gern fluchen. Ich weiß nicht, ob dein Podcast das zulässt.
Doch.
Ach du Scheiße.
Echt? Das war ja die erste Reaktion?
Ja. Also es passt zu dem, wie er sonst auftritt, aber es ist natürlich schrecklich.
Ja. Bräuchte die Erde denn überhaupt einen neuen Messias?
Nicht zwingend. Also der eine hat eigentlich gut gereicht und wenn noch einer kommt, ist es ganz sicher nicht Donald Trump.
Wie müsste denn ein Messias 2.0 wirken?
Ich halte eigentlich nichts davon, diesen Titel so an einer Person festzumachen.
Ja.
Also die Idee des Heiligen Geistes ist ja, dass der durch ganz viele Leute und auf ganz viele Weisen wirkt und dafür niemanden in ein Amt krönen muss, sondern da ist, wo Menschen sich zusammentun, um Gesellschaft besser zu machen. Und da dabei ist und da ist dann auch der Messias 1.0, also Jesus, mitten unter ihnen.
Okay, wir brauchen gar keinen Messias 2.0 eigentlich. Nein. Welche Gefühle löst der Bundestagswahlkampf bei dir aus?
Eine Mischung aus Hoffnung und Sorge. Also ich empfinde das als Erleichterung, dass die Ampelkoalition nicht die vollen 4 Jahre gemacht hat, sondern jetzt vielleicht die Chance besteht, dass ich etwas Funktionaleres zusammenraufen kann. Und da ist auch große Hoffnung. Es ist aber auch Sorge davor, dass in den letzten Jahren ja die Kräfte, die keine Lösung anbieten für die großen Probleme unserer Welt, also für die Klimakatastrophe und die Transformation, die dafür notwendig ist, für das Zurückgehen der internationalen Ordnung, die Kräfte, die keine Lösungen dafür anbieten, die werden immer stärker. Und das erfüllt mich schon auch mit Sorge.
Ja, wir sehen das ja jetzt auch wieder nach der Tat von Aschaffenburg. Mhm. Alle Welt redet jetzt wieder nur noch von Migration im Wahlkampf. Wie siehst du das? Wie findest du das?
Ich finde das schade. Also die Tat von Aschaffenburg war schrecklich, aber die Lösungen, die jetzt in Bezug auf Migration angeboten werden, sind nicht in der Lage, mehr solche Taten effektiv zu verhindern.
Ja.
Und dann lenkt die Diskussion über Migration stark davon ab, was es sonst an großen Fragen und Problemen in unserer Gesellschaft gibt.
Welche Themen, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber welche Themen würden dich denn für diese Bundestagswahl am meisten interessieren? Also wo sollten die Parteien deiner Meinung nach den Schwerpunkt drauf legen?
Klimatransformation. Also wie können wir eine Wirtschaft möglichst schnell so gestalten, dass sie klimaneutral funktioniert? Und wie können wir die Leute mitnehmen, die bei dieser Transformation abgehängt werden? Also zum Beispiel auch Menschen, die alte Heizungen im Keller haben und Angst davor haben, dass sie sich nicht mehr leisten können, fossil zu heizen. Wie kann man Menschen ein Angebot machen, das auch für die Klimatransformation nicht den Abbruch des Lebensstandards bedeutet?
Und das kommt deiner Meinung nach zu kurz bei den Parteien?
Ja. Also nicht bei allen, aber bei einigen. Und es kommt vor allem in der Diskussion um den Wahlkampf zu kurz.
Ja.
Also wenn man die Medien verfolgt, dann wird viel mehr Gewicht auf Migrationsfragen gelegt, bei denen die Bundesregierung nur so mittel viel bewegen kann, und deutlich weniger Gewicht auf Klimafragen, wo bundespolitische Steuerung ja essentiell ist, um in die Zukunft zu kommen.
Hm. Meines Erachtens kommen bei diesem Wahlkampf auch mal wieder die 80% zu kurz. Also wir reden wieder über die 20% AfD-Wähler. Ist das nicht einfach schade, dass, ich sag mal, immer nur diese 20% im Blick genommen wird von einigen Parteien und einfach gesagt wird, oh, die müssen wir zurückholen, die müssen wir gewinnen. Ich glaube, die sind gar nicht zurückholbar. Wie siehst du das?
Ich glaube das auch. Also die Versuche, sie zurückzuholen, sehen dann ja so aus, dass man in anderen Parteien ähnliche Dinge anbietet wie die AfD. Und wenn sie dann in anderen Parteien das bekommen, was sie in der AfD suchen, und es in gleicher Weise schädlich für unsere Gesellschaft ist, ist eigentlich niemandem geholfen. Also selbst wenn man sie zurückholen kann, bin ich politisch nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen.
Hm. Sollte man sich viel stärker um die 80% kümmern und um deren Bedürfnisse vielleicht?
Ja, schon. Aber deren Bedürfnisse sind ja nicht einheitlich dadurch, dass sie die 80% nicht AfD sind, sondern die sind total unterschiedlich.
Ja.
Da gibt es ja auch alle Einkommensklassen, alle Altersklassen. Und es ist gar nicht so einfach, all diese Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen. Deswegen fallen wahrscheinlich auch einige Parteien darauf rein, dass zumindest diese 20% klar abgrenzbar ist. Und man bei denen weiß, das kann ich erzählen, und dann finden die das gut.
Hm. Wie politisch darf eigentlich Kirche sein?
Das ist eine gute Frage.
Danke.
Ja. Ich glaube, Kirche muss politisch sein. Das ist auch Teil ihres Auftrags. Man muss dabei aber aufpassen, dass die Ebenen nicht miteinander vermischt werden. Also ich finde es zum Beispiel richtig gut, dass die evangelische Kirche in Deutschland sich regelmäßig mit Denkschriften äußert und zum Beispiel die Klimadenkschrift schon vor, ich glaube, 17 Jahren veröffentlicht hat und ihre Landeskirchen dazu anhält, klimaneutral zu werden. Das finde ich klasse. Ich finde schwierig, wenn einzelne Pfarrerinnen und Pfarrer das politisch sein im Gottesdienst zum einzigen Thema machen. Das gehört auch da rein. Also auch politisch sensible Sprache ist total wichtig für Gottesdienst.
Mhm.
Ein Predigtdozent von mir hat mal gesagt, wenn der Herr Jesus immer dieselben Leute doof findet wie ich auch, sollte ich vielleicht drüber nachdenken, ob ich auch über was anderes predigen kann.
Also nicht eintönig sein, sondern auch den Blick auf das Weite richten.
Ja. Und nicht immer. Es ist ganz viel befreiende Botschaft im Evangelium und es ist ganz viel politische Botschaft im Evangelium, darin sich den Armen zuzuwenden und eine gerechte Gesellschaft zu bauen. Aber das lässt sich nicht eins zu eins auf jede politische Maßnahme im 21. Jahrhundert anwenden.
Hm. Du sprichst es an, wahrscheinlich eher so auf die ganzen sozialen Belange. Mhm. Eben, dass Kirche halt für die ärmeren Menschen, für die Leute, die keine Stimme haben, sich engagieren.
Ja. Und die sollten auch in Predigten vorkommen. Das ist auch ganz wichtig.
Ja.
Aber auch nicht nur.
Du wolltest dich bei unserer Kampagne Ich mache mein Kreuz mitmachen. Leider ist es nicht zustande gekommen, weil du ja kurzfristig krank geworden bist.
Mhm.
Welche Möglichkeiten hast du als Vikar trotzdem für die Demokratie zu werben? Machst du es? Gehst du auch in der Predigt zum Beispiel dahin, dass du sagst, bitte geht wählen? Oder wie engagierst du dich in dem Bereich jetzt?
Also wenn es akut ist, ja, aber nicht in jeder Predigt. Sondern wenn es zum Thema passt, wenn es um gesellschaftspolitisches Engagement geht und wenn die Wahl ansteht, also würde ich am Wahlsonntag predigen oder am Sonntag davor, käme das natürlich vor, weil es auch bei der Gemeinde natürlich oben auf liegt. Ich bin darüber hinaus nicht riesig politisch engagiert. Das ist auch im Dienst durchaus so vorgesehen, dass man vorsichtig ist, damit zu sehr in einer Partei aktiv zu sein. Mhm. Das handhaben verschiedene KollegInnen unterschiedlich. Ich achte schon auch darauf, dass ich ansprechbar bleibe für alle Menschen in meiner Gemeinde und die nicht das Gefühl haben, mein politisches Engagement lässt mein Bild von ihnen sofort in eine bestimmte Richtung rücken.
Hm. Ja, hast du ja gerade im Grunde genommen schon gesagt, also so bleibt man ja für die Gemeinde komplett offen halt. Ne? Ja. Kannst du dir vorstellen, wie es wäre, in einer Autokratie zu leben?
Grässlich. Also ja und nein. Das als weitgehend privilegierter Mensch würde sich für mich keine riesige Menge ändern, vermute ich. Aber das ist ja gerade das Perfide daran, dass die Leute die Privilegien haben, die auch in Autokratien behalten. Mhm. Und ich sehe aber schon, wie jetzt zum Beispiel in den USA in den 4 Jahren unter Trump Menschen mit Migrationshintergrund massiv gelitten haben, LGBTQ-Menschen massiv gelitten haben. Und das ist eine schreckliche Vorstellung. Und sie werden jetzt noch viel mehr leiden, weil diese Regierung jetzt besser darauf vorbereitet ist, autokratisch zu werden.
Ja, tut mir leid, dass ich gerade reingeredet habe.
Alles gut.
Was würdest du tun, wenn wir solche Verhältnisse in unserem Land kriegen würden, dass dann plötzlich einer hier das Sagen hat und meint, er muss das komplett durchsetzen, also das, was er denkt und also gar nicht mehr demokratisch das Land aufgestellt ist?
Ich würde mich engagieren. Also ich würde mich auf jeden Fall oppositionell engagieren. Ich habe noch so Restoptimismus, dass Deutschland ein bisschen bessere Absicherung hat gegen den Rutsch ins Autokratische, weil die Institutionen ja in der Nachkriegszeit genau um das zu verhindern aufgebaut wurden. Das ist in den amerikanischen Institutionen etwas weniger der Fall, das sehen wir ja gerade.
Ja, ich sag mal, dadurch, dass jetzt ja in beiden Kammern die Republikaner die Macht haben, ist natürlich die Machtverteilung sowieso jetzt schon einseitiger halt, ne?
Ja, und im auf Lebenszeit besetzten Supreme Court, der im Prinzip alles durchsetzen kann, was er möchte.
Ja. Erinnerst du dich an dein erstes Mal wählen gehen?
Da muss ich jetzt rechnen. Ja, meine erste Bundestagswahl war 2013.
Okay.
Ich habe keine aktive Erinnerung daran. Ich weiß noch, dass ich den Wahl-O-Mat gemacht habe. Und
hat er dir geholfen?
Der hat mir geholfen. Der hat mir sehr geholfen. Also es kam ungefähr das raus, was ich erwartet habe. Aber auch das fand ich sehr hilfreich, weil ich dann das Gefühl hatte, ich werde nicht nur basierend auf Vibes und Schwingungen, die ich empfange, sondern die Partei will tatsächlich die Sachen umsetzen, die ich gut finde.
War es denn nur der Wahl-O-Mat, der dir geholfen hat, irgendwie eine Wahlentscheidung zu treffen, oder hast du dich auch mit anderen Leuten besprochen, wie mit deinen Eltern zum Beispiel?
Ich habe auch mit meinen Eltern und mit meinen Schulfreunden viel drüber geredet. Ich fand als Einstieg für diese Gespräche den Wahl-O-Mat sehr hilfreich, weil ich dann auf dem Schirm hatte, worum geht's der Partei eigentlich. Ich war damals noch nicht so aktiver Zeitungsleser oder so und hatte dann erstmal ein Gefühl dafür, was sind eigentlich die Fragen in unserer Gesellschaft.
Ja. Bist du Stamm- oder Wechselwähler?
Irgendwo dazwischen.
Was ist denn dazwischen?
Also ich habe bei den Wahlen in meinem Leben unterschiedliche Kreuze gemacht, aber...
Also bist du Wechselwähler?
Ja. Aber ich glaube mittlerweile, die letzten 2 oder 3 Wahlen ist es immer das Gleiche.
Ja. Nach welchen Kriterien setzt du dein Kreuz?
80% der Entscheidung ist, hat die Partei eine Vision für unser Land, die ich teilen kann, und hat sie Lösungen für die Probleme, die ich sehe. Und 20% sind so taktische Überlegungen, also in welche Koalition möchte welche Partei und was kommt dann bei diesen Koalitionen raus.
Du hast vorhin gesagt, du bist froh, dass die Ampel weg ist. Naja, die neue Regierung wird auch nicht einfacher zu bilden sein.
Absolut richtig. Deswegen sehe ich auch mit etwas Sorge auf die Bundestagswahl. Aber deshalb ist auch besonders wichtig, dass möglichst viele Leute wählen gehen.
Ja, wenn du dir einen Politiker oder eine Politikerin klonen könntest, welche 3 Eigenschaften, Qualitäten müsste er oder sie haben?
Da muss ich kurz drüber nachdenken.
Ja, bitte. Hast du gesagt kurz?
Ja. Ich glaube, die erste Eigenschaft wäre eine Vision für die Zukunft unseres Landes, die in den Blick nimmt, dass es große Herausforderungen gibt, aber auch in den Blick nimmt, dass dieses Land viele Ressourcen hat, diesen Herausforderungen zu begegnen. Also Vision, kurz gesagt.
1.
2 ist die Fähigkeit, diese Vision zu kommunizieren und dabei Menschen nicht nur in der Stimmung, sondern auch in den Gedankenprozess mitzunehmen.
Und 3?
Und drei.
Die dritte Eigenschaft.
Wäre gut, wenn er das politisch dann auch umsetzt, was in dieser Vision vorkommt und kommuniziert wird. Also ja. Die Fähigkeit, das realpolitisch in Kompromissen und in Zusammenarbeit mit anderen Parteien umzusetzen.
Christoph, ich danke dir recht herzlich. Es hat Spaß gemacht. Wir sind jetzt gar nicht so viel gegangen. Aber gut, dann bleibt man ihm auf der Stelle stehen. Aber nicht politisch.
Nicht politisch. Dankeschön.
Ich danke dir und wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Gibt es irgendwie so eine Abschlussprüfung für ein WK?
Ja, es gibt jetzt noch mündliche Prüfungen, 7 Stück, Ende Februar. Und dann werde ich hier mal verabschiedet am 23. März. Und dann geht's weiter.
Okay, dann drücke ich dir für die Prüfung fest die Daumen und alles Gute für die Zukunft.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne.